Und irgendwann kommst du dann sozusagen als Geschäftsführer, gerade wenn du jetzt nicht irgendwie der Gründer bist und das sozusagen eher dann auch, ja, im Grunde ja verwalten musst, stellst du dir die Frage, ist das tatsächlich noch, ist das noch okay, was hier gerade so in den Büchern steht, ne? Oder musst du nicht irgendwie sagen, auch fairerweise, das wird dich wahrscheinlich so nicht rechnen, selbst wenn du jetzt irgendwie das komplett nochmal neu bootstrappen würdest und irgendwie versuchst irgendwie zu pivotieren in irgendwie andere Erlöse. Das war alles nicht wirklich darstellbar.
HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß.
Moin Leute und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des HMS und jetzt Podcast mit mir, Torben, als Host. Und heute habe ich Moritz Burmeister zu Gast. Und Moritz Burmeister hat seine Karriere im Bereich Sportrechte, Sportmarketing und Sportlizenzierung begonnen und hat dann dort auch bei einem Startup, was er nicht selbst gegründet hat, aber von Anfang an mit dabei war, irgendwann die Geschäftsführung übernommen, musste aber leider dann, kurz nachdem er die Geschäftsführung mit einem Freund von ihm übernommen hatte, Insolvenz anmelden, weil er gesehen hat, dass es keinen Sinn mehr macht, das Unternehmen weiterzuführen. Ein schwieriges Thema, wo wir auch lange und intensiv drüber gesprochen haben und er wirklich offen und ehrliche Einblicke gegeben hat, wie das für ihn war. Also wirklich eine spannende Passage. Und am anschließend reden wir noch über seinen jetzigen Job. Er arbeitet aktuell bei FreeNow. Dort ist er Senior Strategy Manager und vor allem für Nachhaltigkeitsthemen zuständig. Am Ende gibt er dann noch einen Tipp, warum es manchmal sinnvoll sein kann, eine jugendliche Naivität in positiven Konstruktivismus umzuwandeln und auch mal die Strategien und Anweisungen der älteren und erfahrenen Mitarbeiter zu hinterfragen. Und ich hoffe, euch gefällt die Folge und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Das war für mich heute mal wieder eine ganz besondere Premiere, denn das ist das erste Podcast-Interview, zu dem ich mit dem Schiff angereist bin. Von den Landungsbrücken hier in Hamburg mit der HVV-Fähre bis zum Headquarter von FreeNow, wo ich jetzt mit Moritz Burmeister sitze. Und Moritz, sag mal, wie wichtig ist dir der Ort, wo du arbeitest? Also wusstest du nach der HMS schon, ich will auf jeden Fall in Hamburg bleiben oder wie war das?
Also nach der HMS, muss ich sagen, war ich relativ ungebunden, was den Arbeitsort angeht. Es hat sich dann so ergeben, dass ich halt in Hamburg angefangen habe, bei einem Unternehmen zu arbeiten. Aber das tatsächlich gar nicht irgendwie jetzt nur an Hamburg lag, dass ich sozusagen hier geblieben bin. Es war natürlich praktisch irgendwie, wenn man schon in Hamburg wohnt und quasi Freundin, Familie und sowas alles ums Eck hat. Ich bin gebürtiger Kieler, insofern ist das halt als Nordlicht natürlich schon auch die Stadt, in der man dann normalerweise lebt, wenn man irgendwie Norddeutschland geboren ist und da bleiben will. Aber ich habe zwischendurch auch halt auch Interviews mal irgendwie gehabt, ging es um Stellen, was weiß ich, in Berlin oder in München oder auch im europäischen Ausland oder so.
Okay, und du hast deinen Bachelor ja in Bayern gemacht?
Genau, also quasi im deutschen Ausland und habe da Medienproduktion und Medientechnik studiert in Amberg, ist eine überschaubar große Stadt in der Oberpfalz und war quasi nach dem Studium aber mir sehr sicher, dass ich sozusagen noch eine betriebswirtschaftliche Komponente da drauf satteln möchte, weil ich sag mal, der Ansatz dort im sehr praktisch veranlagten Studium an einer Fachhochschule, ne, oder University of Applied Sciences war halt interessant, um sozusagen das Handwerk zu lernen, wie verschiedene Medien produziert werden, aber ich hatte eigentlich von Anfang an eher das Interesse, sage ich mal, betriebswirtschaftlich zu arbeiten und nicht direkt in der Produktion. Deswegen auch sozusagen dann der Schritt noch zum Studium an die HMS zu gehen.
Und weißt du noch, mit welchen Erwartungen du denn damals an die HMS gekommen bist und war es dann am Ende wirklich so, wie du es dir vorgestellt hattest?
Es ist ja schon eine Zeit lang her, muss man dazu sagen, bei mir. Ich habe angefangen zu studieren 2008. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es schon so, dass ich die Erwartung hatte, die ja auch geschürt wurde durch den ganzen sage ich mal, Prozess, wie sozusagen dann Studenten auch aufgenommen wurden damals. Ich vermute, das hat sich jetzt heute nicht großartig geändert, aber damals gab es halt irgendwie so Assessment Center und man musste sich im Grunde so ein bisschen darauf vorbereiten und auch gewisse Qualifikationen mitbringen. Zumindest hieß es das. Und insofern hatte ich schon die Erwartung, dass gerade halt auch, weil es ein MBA-Studium ist, halt das dicht gepackt ist halt mit Inhalten und man am Ende sozusagen wirklich komplett vorbereitet ins Berufsleben starten kann. Und das hatte ich sozusagen jetzt nach meinem Bachelorstudium nicht das Gefühl. Ne? Also da hatte ich auf jeden Fall das Bedürfnis sozusagen auch, ich sag mal, aus akademischer Sicht mich noch weiterzubilden, bevor ich dann starte.
Und was hast du dann an der HMS gelernt, was dir auch heute im Beruf noch hilft?
Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Ich denke, in erster Linie haben wir extrem viel über die Praxisprojekte gelernt, die damals sozusagen im zweiten Studienjahr einen großen Teil des Curriculums eingenommen haben. Einfach weil man da sozusagen am lebenden Objekt, der sozusagen innerhalb dieser Praxisprojekte einfach gelernt hat, Inhalte so aufzubereiten und zu präsentieren, dass sie einen Mehrwert für den Partner bieten. Und man konnte da halt auch schon so ein bisschen natürlich die Inhalte anwenden, die man, sag ich mal, theoretischer Natur sich schon angeeignet hatte. Aber tatsächlich so dieser Praxisaustausch und das Erleben, wie sozusagen dann diese Inhalte im Unternehmen auch angenommen werden oder auch zurückgespielt werden, ich glaube, das war sehr hilfreich, einfach auch so, weil im Arbeitsleben natürlich irgendwie Excel-Tabellen oder Tools oder Präsentationen natürlich noch immer allgegenwärtig sind. Und da, finde ich, hat die HMS schon dabei geholfen, seinen Blick zu schärfen für das Wesentliche.
Was kann man nicht im Studium lernen, worauf man sich aber mental darauf einstellen sollte, dass das einem vielleicht im Berufsleben begegnet?
Ja, du kannst natürlich nicht lernen, wie sozusagen eine Firma funktioniert, ne? Also du kannst natürlich schon gut verstehen, wie, sag ich mal, du Inhalte aufbereitest und irgendwie pointiert eine Präsentation erstellst und das irgendwie bestmöglich rüberbringst und sozusagen deinen Pitch-Deck in Ordnung bringst. Aber wie letzten Endes Menschen sozusagen ticken und wie sich sozusagen ja eine Firma auch einfach durch die Menschen, die dort arbeiten, aufstellt und weiterentwickelt, das musst du halt selbst erfahren. Und das ist etwas, was man natürlich auch nur durch, sage ich mal, praktische Arbeit und das Arbeiten halt in einer Company erfahren kann. Ne? Das ist halt nichts, was irgendwie verschult irgendwie einem beigebracht werden kann.
Gibt es Dinge aus der HMS-Zeit, an die du dich besonders gerne zurückerinnerst? Vielleicht irgendwelche besonderen Erlebnisse?
Vielleicht war das bei uns auch so ein bisschen besonders. Wir waren ein extrem geburtenschwacher Jahrgang, würde ich fast sagen. Also wir waren einfach nur 10 Leute, ne, die in dem Vollzeit-MBA-Studiengang 2008 angefangen haben. Ich glaube, es waren 10, vielleicht waren es auch 11. Aber also extrem kleine Gruppe. Die Gruppe vor uns war doppelt so groß, die Gruppe nach uns irgendwie auch. Und wir waren irgendwie die, sage ich mal, Glücklichen, die dann halt eine sehr kompakte Mannschaft waren. Und dadurch hatte man halt natürlich irgendwie einen extrem guten Zusammenhalt, ne? Und natürlich auch einen engeren Austausch zu allen. Und das ist etwas, was mir absolut in Erinnerung geblieben ist, ne? Dass man einfach eine kleine Gruppe war, die irgendwie so ein bisschen zusammengeschworen sich hatte da und dann irgendwie gemeinsam doch ein sehr arbeitsintensives Studium durchgerockt hat. Und das war cool. So ganz spezielle Erlebnisse, würde ich sagen, ja klar, Highlights waren irgendwie so schon die Praxisprojekte, ne? Wo man dann irgendwie für ja, damals natürlich, wenn man Student ist und dann denkt, okay, man hat jetzt ein Praxisprojekt beim HSV, dann ist das irgendwie cool. Oder nach Berlin zu fahren, irgendwie zu einem Digitallabor, wie sie damals noch hießen, und da ein Projekt zu machen, das war cool. Ja? Und dann irgendwie vor einem Vorstandsvorsitzenden des Zeitverlags irgendwie so ein Projekt zu präsentieren, das hat natürlich Spaß gemacht, ne? Und ansonsten muss ich auch ehrlich sagen, erinnere ich mich immer noch an einige Dozenten, einfach weil sie halt auch so Persönlichkeiten sind und einfach viel Freude bereitet haben im, sage ich mal, wöchentlichen Lernen.
Welche zum Beispiel?
Ich weiß nicht mehr genau, ob es der Vor- oder Nachname war. Es gab damals jemanden, der hat uns tatsächlich, glaube ich, also auch Medientechnik, so Übertragungswege und solche Sachen beigebracht. Walter, ich weiß nicht, ich glaube, Vorname war wahrscheinlich Walter. Nachname weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall hieß er Antennenwalter. Und das waren immer Highlights, weil die, glaube ich, ungefähr so drei Viertel der Gruppe sind einfach ausgestiegen bei den sehr technischen Themen. Ich war jetzt natürlich so ein bisschen vorgebildet durch mein Medientechnikstudium. Hatte da jetzt nicht so die Probleme, aber das war schon immer sehr lustig. Und ansonsten ja, gab es halt so einfach auch sehr erfahrene Verlagsmanager, so aus den alten, renommierten Hamburger Verlagshäusern, die so aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Und das ja, war schon irgendwie sehr, sehr interessant und auch in gewisser Weise inspirierend.
Und du hast dann deine Masterarbeit über digitale Erlösmodelle von Sportclubs geschrieben und bist auch anschließend bei einer Beratungsagentur für Sportrechtehalter der Triumph Media Group eingestiegen nach dem Studium. Das sieht so aus, als hättest du einen klaren Plan gehabt.
Also es gab auf jeden Fall natürlich auch damals noch so dieses private große Interesse am Fußballsport. Und mein Kommilitone Thilo, mit dem habe ich die Masterthesis zusammen geschrieben. Wir hatten, bevor wir die Thesis geschrieben haben, nee, danach war das, oder währenddessen. Auf jeden Fall haben wir ein Praktikum bei dieser Triumph Media gemacht. Und hatten einfach damals, sage ich mal, das grundsätzliche Interesse, irgendwie so dieses private Sportinteresse, das wir damals beide hatten, irgendwie mit ja, dem Thema Medien zu verbinden, und haben uns halt überlegt, gut, was für Themen gibt es, die gerade irgendwie ja, interessant sind und aus Sportsicht irgendwie nicht so wirklich bearbeitet, und wie können wir das im Zweifel irgendwie zusammenbringen und da ein cooles Thema rausmachen. Und das war, muss man sich jetzt überlegen, 2010, das war so der Aufstieg der sozialen Medien, wie es damals ja hieß. Also Social Media war so wirklich im Boom und wuchs extrem schnell. Damals war in Deutschland StudiVZ noch deutlich größer als Facebook. Und es gab noch MySpace, Twitter war irgendwie, ja, irgendwie noch so eine eher Randerscheinung, wenn ich mich da richtig erinnere, in Deutschland. Und Fußballvereine sind, ich denke, es hat sich auch irgendwie gewandelt, im Gegensatz zu heute, damals noch eher stiefmütterlich im ja, Außenbild und in der Digitalisierung der Nutzung von digitalen Medien gewesen. Und insofern war es für uns halt ein spannender Ansatz, einfach mal zu erfahren, okay, was machen die da eigentlich? Und ist das irgendwie etwas, was die Vereine irgendwie weiterbringt? Oder ist das irgendwie etwas, was für die jetzt erstmal einfach nur Kosten bedeutet und zusätzliche Arbeitskräfte, die sie im Zweifel anstellen müssen? Und die haben ja auch irgendwie gar keine Ahnung davon. Und deswegen haben wir einfach so uns das mal genau angeguckt. Und das war sozusagen dann aber auch der Einstieg für uns halt, weil wir mit dieser Triumph Media Group damals an die Kontakte gekommen sind, die wir halt für Interviews genutzt haben, also irgendwie so, ja, Verantwortliche im Medienbereich von, keine Ahnung, Bundesligisten oder FC Barcelona oder Manchester United und sowas. Und an die kommst du ja irgendwie schwer ran, wenn du Student bist.
Ja.
Und da haben wir sozusagen die Firma sozusagen als Vehikel genutzt und darüber dann aber auch den Jobeinstieg geschafft. Oder ja, fanden das irgendwie spannend, die Firma fand es spannend, und so haben wir dann da beide angefangen zu arbeiten am Studium.
Was war dann da deine Aufgabe? War das eine klassische Beratungsagentur? Oder?
Das würde ich sagen, war keine klassische Beratungsagentur. Der Ansatz war schon eher, dass man irgendwie sich auf Themenfelder stürzte, die noch relativ neu waren im professionellen Sportbereich. Also insbesondere natürlich irgendwie so digitale Erlösmodelle und digitale Vermarktungsmodelle. Und Streaming war damals noch gar kein Thema, so wirklich. Es ging gerade so los mit Bewegtbildinhalten, die halt über Plattformen zugänglich gemacht wurden. Aber das war alles noch in den Kinderschuhen. Und da haben wir sozusagen angefangen für nicht unbedingt jetzt die Premium-Brands, die Premium-Sport-Brands, Services zu entwickeln, sondern insbesondere auch für die so ein bisschen, hinterherhinken. Ne? Keine Ahnung, so International Triathlon Union oder, Europäischer Badminton-Verband und solche, die einfach eigentlich gar keinen Zugang und auch gar keine Kapazitäten, Ressourcen für solche Themen haben, die halt so ein bisschen näher ranzuführen und da halt Angebote zu schaffen, um halt ihre Mitglieder zu binden und halt auch neue Interessenten für ihre Sportart zu gewinnen.
Und das Thema Sport ist dann ja in deinem Karriereweg immer noch erhalten geblieben, weil danach bist du zu Iconic Future gegangen. Das ist ein Marktplatz für digitales, virtuelles Merchandising. Wie kam das dann dazu, dass du zu denen gegangen bist? Kam das dann auch über deinen vorherigen Arbeitgeber? Und was genau habt ihr dann da gemacht?
Ja, genau. Also es kam tatsächlich auch durch Triumph Media. Mein damaliger Chef, dem ich halt bei der Triumph zugearbeitet habe, und auch die Gesellschafter von der Triumph, die haben halt eine Ausgründung im Grunde gemacht, die sie dann Iconic Future genannt haben. Und es war halt sozusagen nochmal ein Thema, das einfach rausgelöst aus diesem klassischen Beratungsmodell einfach mehr Sinn machte, weil es halt ein spezielles Angebot bilden sollte für Rechtenehmer und Rechtegeber und das absolut Sinn machte, da halt ein eigenes Business drum aufzubauen. Und wie gesagt, mein damaliger Chef ist dann halt der Geschäftsführer dieser Iconic Future geworden und ich bin dann halt sozusagen dann da direkt mit rüber gegangen in die neue Firma.
Und wie war dann genau das Geschäftsmodell?
Das Geschäftsmodell oder die Idee, sage ich mal, das Geschäftsmodell war so, dass ein Marktplatz gebaut werden sollte, der es einfacher machte, Rechte zu vermitteln zwischen halt der Rechtegeberseite und der Rechtenehmerseite. Vorbild war so ein bisschen zu der Zeit damals, kamen Online-Games auf und so Social-Games boomten auf Plattformen wie Facebook und anderen sozialen Netzwerken. Browser-Games waren ein Thema. Mobile-Games zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so sehr, 2010. Man muss überlegen, das erste iPhone kam so, glaube ich, 2007 raus. Bis sich das etablierte, dauert es ein bisschen länger. Aber es ging in die gleiche Richtung, dass du halt im Grunde sehr viele neue interaktive Unterhaltungsangebote auf verschiedenen Plattformen hast. Dadurch halt auch sehr viele neue, sage ich mal, Anbieter und Produzenten dieser Unterhaltungsangebote. In erster Linie natürlich irgendwie Games, Spiele. Und was ist interessant für die Endnutzer? In der Regel natürlich irgendwie bekannte Marken, Gesichter, irgendwie Brands, mit denen sie sich irgendwie identifizieren, die sie irgendwie aus der Kindheit kennen oder die sie irgendwie gerade cool finden. Unter anderem natürlich auch Sportvereine. Und der Gedanke war dann halt, eine Plattform zu schaffen, auf der halt auf dieses sehr klassische und manuelle Lizenzvergaberecht vereinfacht wird, gestreamlined wird. Und das einfacher macht halt für einen Spieleentwickler, an eine Marke wie Real Madrid ranzukommen und die halt sehr gezielt in ihren Spielen einzusetzen. Thema war damals ja auch so dieses Virtual Goods, also einzelne sozusagen Gegenstände digital verkaufen, was sozusagen heute das NFT ist, ist irgendwie damals so, keine Ahnung, das Stadion in einem Fußballspiel gewesen, ne? Und das war halt auch damals so, dass das natürlich extrem kompliziert war, jetzt irgendwie einfach nur für, keine Ahnung, die Allianz Arena in München einen Lizenzvertrag aufzusetzen. Das macht ja gar keinen Sinn, dass da so viele Anwälte, Tüdelüt und riesiger Aufwand, das einfach über einen Marktplatz und eine Plattform anbieten, war halt sozusagen der ursprüngliche Gedanke dahinter.
Du warst dann von Anfang an dabei, seit Gründung und...
Ich war im Grunde seit Gründung dabei, genau, in der Ideenfindung so ein bisschen dabei. Ich war kein Founder in dem Sinne, aber halt so Arbeitsbiene der ersten Stunde, wenn man so will.
Und hattet ihr dann auch Finanzierungsrunden und wie schnell seid ihr dann gewachsen?
Genau, es gab Finanzierungsrunden. Da war ich jetzt in den Details selber nicht involviert, zumindest nicht am Anfang. Ich weiß jetzt gar nicht, wie groß die erste Finanzierungsrunde war. Also insgesamt, glaube ich, sind so circa 8,5 Millionen da reingeflossen in das Unternehmen. das ja, ja, wann war es gegründet? 2011, glaube ich. Oder Anfang 2012. Ich glaube 2011. Und genau, also es war schon eine ganz ordentliche Summe. Ich glaube, in Spitzenzeiten haben da 20 Leute gearbeitet. Halt auch nicht nur in Hamburg, sondern auch viel in London und die Spezialisten in den USA gehabt, weil natürlich da auch viele Entertainment-Brands sitzen, die halt große Relevanz haben. Ja, Musikstudios. Natürlich auch zu einem gewissen Grade, so sage ich mal jetzt, die Beziehung und gerade so was Rechtevergabe angeht, auch damals natürlich experimentiert werden musste. Ne? Also du brauchst nicht, sozusagen das Geld nicht nur für die Menschen und die Entwicklung der Plattform, sozusagen für die, ne, für die Techies und das Produktteam, sondern auch für Lizenzen, ne, um die sozusagen effizient dann zu bündeln und über den Marktplatz sozusagen zu resellen. Okay. Und das war da sozusagen dann nochmal so ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf, der jetzt speziell für diese Art von Unternehmung halt erforderlich war.
Du hast gesagt, in der Spitze gab es da 20 Leute, das heißt, heute gibt es das Startup nicht mehr.
Genau, das Startup gibt es nicht mehr. Also ich selber habe quasi verschiedene Rollen gehabt, habe da wie gesagt angefangen sozusagen als Account Manager halt irgendwie überhaupt die ersten Kunden zu akquirieren und das Ganze irgendwie sozusagen zwischen beiden Seiten, Rechtegeber und Rechtenehmer, zu verkaufen. Und ja, nach und nach hab ich dann halt verschiedene Rollen sozusagen im Unternehmen gehabt. Ein bisschen mehr auch produktseitig oder auch operationsseitig da Prozesse überarbeitet, aufgesetzt. Und ganz sozusagen am Ende, wir hatten extrem viele Wechsel der Geschäftsführung. Ich glaube, quasi jedes Jahr, jede 12 bis 18 Monate gab es irgendwie eine neue Geschäftsführung. War ich dann sozusagen am Ende auch mit einem Kollegen derjenige, der am Ende dann als Geschäftsführung aber die Entscheidung treffen musste, dass sich das nicht mehr trägt und wir sozusagen dann ja, sozusagen die Unternehmung dann auch beenden mussten.
Du wurdest ja dann 2016 Geschäftsführer auf Wunsch der Gesellschafter. Genau. War dir vorher schon klar, dass das wahrscheinlich nicht nachhaltigen Bestand haben wird, das Startup? Oder ist dir das dann erst klar geworden, als du Geschäftsführer warst und die ganzen Zahlen gesehen hast?
Ich würde gar nicht mal sagen, dass das Geschäftsmodell an sich nicht Bestand haben könnte, aber also mit der Vorgeschichte, die die Firma bis dahin dann hatte, war es halt extrem schwer, sozusagen noch irgendwas zu retten, weil einfach schon sehr viel Geld reingeflossen ist und es sich nicht abzeichnete, dass das jetzt sozusagen so schnell skaliert, dass es sozusagen sich lohnen würde, nochmal Geld nachzuschießen in beträchtlichem Umfang, um, sage ich mal, auch die Altlasten sozusagen abzulösen. Denn da bestand schon erhebliches Risiko einfach. Ne? Und irgendwann kommst du dann sozusagen als Geschäftsführer, gerade wenn du jetzt nicht irgendwie der Gründer bist und das sozusagen eher dann auch ja im Grunde ja verwalten musst, stellst du dir die Frage, ist das tatsächlich noch, ist das noch okay, was hier gerade so in den Büchern steht, ne? Oder musst du nicht irgendwie sagen, auch fairerweise, das wird sich wahrscheinlich so nicht rechnen, selbst wenn du jetzt irgendwie das komplett nochmal neu bootstrappen würdest und irgendwie versuchst irgendwie zu pivotieren in irgendwie andere Erlöse. Das war alles nicht wirklich darstellbar.
Also habt ihr dann das liquidiert oder wirklich Insolvenz angemeldet?
Nee, wir haben tatsächlich Insolvenz angemeldet und die auch komplett ordnungsgemäß sozusagen durchgeführt. Haben auch versucht, nochmal sozusagen die Unternehmung natürlich auch zu retten in Zusammenarbeit mit dem Insolvenzverwalter, dass man das im Zweifel dann eine Agentur oder irgendjemand verkauft. Das ist jetzt leider nicht gelungen, aber genau, am Ende mussten wir sozusagen dann abschließen. Aber das war eine krasse Erfahrung. Also das will ich auch nicht missen, ganz ehrlich, weil gerade wenn man das von Anfang so mitbekommen hat und am Anfang gerade so als Nicht-Gründer bist du ja sozusagen relativ wenig eingeweiht in die ganzen Geheimnisse und finanziellen Details und sowas. Und das sozusagen dann über die Entwicklung, die man selber genommen hat, bis hin zum Geschäftsführer, du halt nach und nach immer mehr erfährst und siehst und lernst, bis sozusagen dann auch mal diesen Prozess so einer Insolvenz durchzumachen, das ist schon extrem hilfreich und hilft dir halt ganz viele Dinge sehr viel besser einzuschätzen und auch schon früher zu sehen, wenn es jetzt sozusagen um artverwandte Themen, ne, geht. Also jetzt nicht, sage ich mal, nur in anderen Unternehmungen, aber ganz allgemein halt, glaube ich, also ich möchte die Erfahrung nicht missen.
Was waren jetzt so rückblickend dann die größten Probleme, die man hätte vermeiden sollen?
Ich denke, das ist bei jedem Startup dasselbe, ne? Also entscheidend ist natürlich das Team, das du sozusagen hast. Ja, und rückblickend ist man natürlich gerade so als Junior, wenn man so jetzt, sag ich mal, aus dem Studium rauskommt, vielleicht noch ein bisschen gutgläubig, ich will nicht sagen naiv, aber du weißt ja einfach noch nicht so viel, ne? Irgendwie. Und kannst dir halt natürlich bestimmte Dinge vorstellen, hast ja vielleicht auch ein gewisses Bauchgefühl, wenn es so um bestimmte Sachen geht. Aber letzten Endes glaubst du dann ja auch trotzdem irgendwie erfahrenen Leuten, dass die Dinge, die, dass sie die Sachen schon richtig sehen, ne? Und dass sie das entwickelt und sozusagen ja, entwickelst du ja auch ein gewisses Vertrauen sozusagen. Und dass du dann im Nachhinein sagst, okay, das Team passte dann irgendwie zum Beispiel nicht so richtig zusammen und die Skills waren irgendwie nicht so richtig abgestimmt. Und ne, das sind halt alles Dinge, die du sozusagen erst selber einmal erfahren musst und lernen musst. Und gerade wenn es dann sozusagen auch um die finanzielle Nachhaltigkeit des Unternehmens geht, sind das ja auch Dinge, die, gerade wenn du nicht einen direkten Einblick hast, ja auch erstmal, sag ich, verstehen musst, lernen musst, ne, wie sich sowas entwickelt, kurzfristig, mittelfristig, langfristig, was die Konsequenzen von bestimmten unternehmerischen Entscheidungen sein können. Das sind ja alles Sachen, die du jetzt erstmal nicht so siehst, wenn du nicht das schon, sage ich mal, tatsächlich on the job gemacht hast. Na klar, hast du eine BWL-Vorlesung, hast eine VWL-Vorlesung, du lernst so das grundsätzliche Handwerk, aber tatsächlich, wie das dann am Markt funktioniert, ist dann nochmal was anderes.
War das dann auch erstmal eine, du hast gesagt, auch eine große Herausforderung und eine schwierige Zeit. Macht man sich dann vielleicht auch selbst Gedanken, was hätte ich vielleicht besser machen können? Oder macht sich selbst auch Vorwürfe? Oder war das nicht so bei dir?
Naja, Vorwürfe. Man kann sich natürlich ärgern über bestimmte Dinge, die man im Zweifel nicht rechtzeitig genug angesprochen hat. Oder vielleicht auch bestimmte Entscheidungen, die man nicht getroffen hat, weil, also auch während meiner Zeit bei eigentlich für Conic Future hätte ich ja die Entscheidung treffen können, zu einem anderen Unternehmen zu gehen oder so. Ne? Ja. Was ich halt für mich entschieden hatte, ist, dass ich halt gerne diese Challenge annehmen möchte und sozusagen in der Verantwortung stehen möchte und versuchen möchte, da das Ruder noch rumzureißen.
Ja.
Ich hätte das ja nicht gemacht, wenn ich von vornherein gewusst hätte, dass das nicht gehen kann. Das Problem war bei uns so ein bisschen, nachdem wir Geschäftsführer geworden sind, mein Kollege und ich, da gab es noch so ein paar Sachen, die aufgeploppt sind, die wir jetzt nicht sozusagen auf dem Schirm haben konnten, die ganze Sache aber nochmal sehr viel schwieriger gemacht haben und sozusagen die Laufzeit, die wir eigentlich uns vorgestellt haben, die wir hätten haben sollen, um das nochmal zu drehen, die hatten wir dann nicht. Ja? Und insofern, ja, mussten wir dann halt die Entscheidung treffen, die wir halt treffen mussten, um uns selber halt auch nicht in ein persönliches Risiko zu begeben.
Ja, man hat ja dann auch als Geschäftsführer Verantwortung, dass man
ja, selbstverständlich. Also gibt es ja auch Gesetze, ne? Es gibt ja irgendwie ein Gesetzbuch und es gibt ein bürgerliches Gesetzbuch in Deutschland und es gibt bestimmte Dinge, auf die man halt achten muss. Und genau, wie gesagt, wir waren jetzt da ja auch selber nicht sozusagen jetzt mit Haus und Hof von Mama und Oma investiert, ne? Sondern waren angestellte Geschäftsführer. So, und insofern fällt uns das wahrscheinlich dann, oder fiel uns das damals dann auch leichter zu sagen, liebe Gesellschafter, so funktioniert das nicht. Das macht keinen Sinn. Und wir begeben uns nicht in ein persönliches Risiko mehr.
Als das dann alles abgewickelt war, bist du ja dann relativ schnell zu FreeNow gekommen. Oder? Danach, wie lief das dann ab?
Genau, also ja, klar, man macht sich dann so die Gedanken, ne? Startet man sozusagen im gleichen, sag ich mal, Segment, Metier, in der gleichen Industrie. Man hat ja auch sozusagen relativ viele Kontakte und Ahnung, ne? Sozusagen in dem Bereich.
Meinst du im Bereich Sport?
Ja, ja, Sportrechte, Lizenzierung, Vermarktung, das gehört ja alles relativ eng zusammen. Möchte man in dem Bereich weiterarbeiten oder nicht? Und ich habe für mich relativ klar und schnell entschieden, dass ich das nicht möchte, einfach weil mir das thematisch nicht mehr zugesagt hat. So, ich wollte gerne was Neues machen, ja, was anderes entdecken. Das ist das eine, also das Thematische. Diese überkandidelte Sportvermarktungsshow ist einfach etwas, was ich dann in dem Sinne ja ein paar Jahre gemacht hatte. Aber ich wollte was anderes sehen. Das ist das eine. Das andere ist, Startup kannte ich dann ja sozusagen von den Anfängen bis zum Ende. Und wollte dann halt in einem etwas größeren Unternehmen arbeiten. Und wollte zu dem Zeitpunkt jetzt aber auch nicht unbedingt weg aus Hamburg. Und in Hamburg sozusagen dann Grown-Ups und Digitalwirtschaft, da ist dann relativ schnell Ende mit der Auswahl, die du hast.
Ja.
Und damals war es dann halt MyTaxi und genau, gab es halt eine super spannende Stelle damals, die ausgeschrieben war und das ging dann auch total ratzfatz. Also ja, war irgendwie so ein Prozess von sozusagen 2-3 Wochen und dann habe ich halt bei MyTaxi damals angefangen. Weil das für mich einfach so in der persönlichen Entwicklung einfach perfekt passte. Ne? Also wie gesagt, ich hatte halt sozusagen die Startup-Erfahrung gemacht, super coole Learnings gehabt und dann sozusagen aber auch Grown-Up kennenlernen. Damals war MyTaxi ungefähr, ich würde sagen, so 400, 500 Leute stark. Das war dann halt genau der richtige Schritt.
Du bist dann bei MyTaxi angefangen, was jetzt FreeNow heißt. Mhm. Du bist jetzt Senior Strategy Manager. Mhm. Kannst du noch einmal kurz erklären, was du als Senior Strategy Manager machst und was FreeNow macht, für die, die es vielleicht noch nicht wissen?
Ja, also FreeNow ist ein Mobilitätsdienst, eine Mobilitätsplattform. Damals als MyTaxi haben wir angefangen, sozusagen das Taxi-Business zu revolutionieren, indem man halt nicht mehr sozusagen jetzt in Hamburg hier 11:45 die Kollegen von Hansa Taxi anruft, sondern halt über eine App kannst du dir ein Taxi rufen. Und FreeNow wurde, genau, also als MyTaxi wurde 2019 FreeNow, insbesondere aus dem Grund, dass es halt nicht mehr nur um Taxi oder Mietwagen geht, sondern halt auch um andere Mobilitätsformen. Also du kannst es halt über FreeNow auch dir einen E-Scooter, E-Bike, Carsharing und sonst was anmieten. Als Senior Strategy Manager bin ich bei uns jetzt hier in erster Linie verantwortlich für das Thema Nachhaltigkeit, also sozusagen auch die strategische Nachhaltigkeit. Und darüber hinaus, sage ich mal, alles, was so Corporate Social Responsibility Themen angeht und die eine strategische Komponente haben für die Business-Strategie, das schaue ich halt auch drauf.
Wie sieht die Nachhaltigkeitsstrategie von FreeNow jetzt aus? Also welche Maßnahmen wollt ihr umsetzen, setzt ihr gerade um nachhaltiger zu werden?
Also FreeNow ist ja ein Plattform-Business, wenn man so will. Ja, wir haben ja keine eigenen Assets, keine eigenen Flotten, sondern wir verknüpfen ja sozusagen existierende Mobilitätsangebote über unsere App. Und insofern versuchen wir quasi indirekt natürlich auf unsere, insbesondere Taxifahrer, Mietwagenfahrer, auf unsere Mietwagenunternehmer einzuwirken, dass sie ihre Flotte elektrifizieren. Das ist sozusagen ganz, ganz starker Fokus drauf. Wenn man sich unseren Footprint anschaut, unseren CO2-Footprint, ist natürlich der absolut allergrößte Löwenanteil, sind die Emissionen unserer Fahrten, die über uns vermittelt werden und da natürlich insbesondere die Fahrten mit dem Auto, die Ride-Hailing-Fahrten. Und der Hebel hier ist natürlich die Emissionsreduktion voranzutreiben und das natürlich dann über voll elektrische Fahrzeuge, weil das natürlich gerade im innerstädtischen Verkehr auch den größten Hebel hat, ein elektrisches Fahrzeug. Und natürlich nicht nur, sage ich mal, den CO2-Emissionsvorteil hat, sondern auch natürlich die lokalen Emissionen reduziert.
Und wie schafft man das dann? Gibt es dann bestimmte Rabatte, wenn Leute sich da bewusst dafür entscheiden, Elektro-Taxi zu bestellen und kein Benzintaxi?
Ja, verschiedene Ansätze. Also das ist natürlich dann sozusagen die Konsumentenseite, wenn man da natürlich mit Rabatten lockt. Es kann aber auch, und das wird halt auch versucht, sozusagen die Anbieterseite mit Rabatten zu locken, sozusagen, also eine niedrigere Commission, die dann sozusagen der Fahrer zahlen muss, weil er ein Elektrofahrzeug fährt. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten und in erster Linie geht es vor allem halt in Zusammenarbeit mit den Städten und den Regulatoren, weil Elektrofahrzeuge natürlich noch sehr viel teurer sind als Verbrennerfahrzeuge. Jetzt sage ich mal insbesondere im Neuwagenbereich. Im Gebrauchtwagenbereich hast du das Problem, dass es eigentlich viel zu wenig Fahrzeuge gibt. Natürlich jetzt durch irgendwie Chipmangel und gestörte Lieferketten und Corona natürlich auch eigentlich viel zu wenig Neuwagen, die tatsächlich verfügbar sind. Aber die spielen jetzt, sage ich mal, im Taxi- und Mietwagenbereich gar nicht so die allergrößte Rolle, weil in der Regel halt da gebrauchte Fahrzeuge genutzt werden. Und insofern ist man da halt so ein bisschen auf, wie gesagt, diese Partnerschaften mit zum Beispiel Städten angewiesen, einfach, dass Projekte, Leuchtturmprojekte gemeinsam initiiert werden, um die Fahrzeuge attraktiver zu machen für Fahrer. Insbesondere natürlich dann die Anschaffungskosten irgendwie in kreative Art und Weise zu drücken, ne, damit überhaupt die Fahrer sich solche Fahrzeuge leisten können. Und das machen wir jetzt ja auch nicht nur in Deutschland, sondern natürlich europaweit. Ne? Einige Länder sind da weiter und setzen einen stärkeren Fokus drauf, einfach auch, weil natürlich der öffentliche Druck dann dort ein anderer ist, wie zum Beispiel in, sag ich mal, Spanien oder in UK. In anderen Ländern ist es halt noch nicht so ein Thema, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, in Rumänien oder in Polen. Ne?
Und wie sieht ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus, kann man das sagen?
Ich sag mal so, in Pandemiezeiten sitzt man halt in der Regel im Homeoffice. Gott sei Dank sozusagen jetzt wieder, oder bricht jetzt wieder die Zeit an, wo man auch wieder häufiger ins Büro kommt, um Kollegen direkt zu sehen. Aber tatsächlich ist es so, dass man natürlich in der Regel tatsächlich vorm Rechner sitzt und wenn man nicht gerade an Dokumenten oder Präsentationen arbeitet, ist man in der Regel dann natürlich im Austausch mit seinen Kollegen via Zoom oder Slack oder den ganzen Google-Tools, also je nachdem, was man halt so nutzt und was man da präferiert. Es ist schon relativ meetinglastig, würde ich sagen. Für die einen mehr, für die anderen weniger, aber im Grunde ist schon ein großer Teil des Arbeitstags der Austausch mit Kollegen.
Wie unterscheidet sich die Arbeit von einem kleinen Startup wie Iconic Future, wo du vorher warst, jetzt zu FreeNow, wo deutlich mehr Mitarbeiter sind und das schon ein Grown-up ist? Welche wesentlichen Unterschiede gibt es da?
Naja, du hast halt, sag ich mal, schon sehr fixe Strukturen in einem großen Unternehmen. Also jetzt arbeiten hier bei FreeNow, glaube ich, 1300 Leute. Da ist es natürlich in einem Startup sehr viel, sage ich mal, freier und flexibler in der Art und Weise, wie du deine Rolle interpretieren musst. Ne? Also du bist sozusagen, du hast mehrere Hüte auf, sage ich mal, in einem Startup, während du gerade in einem, ne, also Team, das, sage ich mal, von überschaubarer Größe ist, während du jetzt bei FreeNow natürlich sehr klare Rollenzuweisungen, Einteilungen, Strategie, also Hierarchien und Strukturen hast, ne? Das ist sicherlich anders. Aber also ich persönlich könnte jetzt gar nicht sagen, was ich da jetzt sozusagen besser finde. Ich habe jetzt beides ungefähr fast gleich lang gemacht. Bin mit beiden Art und Weisen zu arbeiten eigentlich sehr glücklich und happy. Was ich mir wahrscheinlich nicht vorstellen kann, ist halt irgendwie komplett hierarchisch irgendwo auf dem Amt, ne, wo es halt so gar keine Flexibilität mehr gibt. Die ist natürlich hier immer noch gegeben. Ne? Also auch wenn es jetzt ein relativ großes Unternehmen schon ist, du kannst halt mit jeder Idee eigentlich überall hingehen, ne? Und bist total frei, irgendwie dich einzubringen, dich auszutauschen mit Kollegen und irgendwie Dinge weiterzuentwickeln. Also das ist schon Das ist schon cool. Und insofern, ja, von der Art und Weise zu arbeiten, du hast die gleichen Tools wie im Startup, du hast irgendwie die gleiche Art von Typ und Mensch im Grunde ja auch wie im Startup. Aber es ist halt alles etwas durchstrukturierter, sagen wir mal so. Kommt natürlich auch so ein bisschen dadurch, dass Freenow Shareholder hat, die aus der klassischen Konzernwelt kommen. Ja, also,
ja.
Für die, die es vielleicht nicht wissen, ist halt geowned von BMW und von Daimler, beziehungsweise Mercedes jetzt. Und da gibt es natürlich dann auch so gewisse Compliance-Anforderungen, die auch über die Shareholder sozusagen dann in die Freenow-Gesellschaften getragen werden.
Wie hast du dir während deines Studiums an der Hamburg Media School ein erfolgreiches Berufsleben vorgestellt? Und ist es jetzt so, wie du es dir damals vorgestellt hast oder anders?
Boah, ich weiß gar nicht, ob ich mir damals ein erfolgreiches Berufsleben vorgestellt habe. Also vielleicht mal, um sozusagen eine kleine Unterscheidung zu treffen zwischen der Zeit bei Iconic Future und der Zeit bei Freenow, weil das schon, sage ich mal, im grundsätzlichen Verständnis vielleicht etwas anderes ist. In einem kleinen Startup, wo du sozusagen alle 12 bis 18 Monate auf eine Finanzierungsrunde angewiesen bist, hast du irgendwie eine andere Art von, weiß ich nicht, Verhältnis zu deinem Job, weil du eigentlich, wenn du insbesondere nicht in der Verantwortung stehst, nicht genau weißt, ob du in 12 Monaten dann noch arbeitest oder in 6. Oder wenn es irgendwie kurz vor knapp vor der Runde ist, ne, sozusagen, dass jetzt wirklich das Geld sozusagen kommen muss und die Runde geclosed werden muss, kann es auch sein, dass du relativ schnell irgendwo in Kürze woanders bist, während das natürlich bei einem sehr etablierten Unternehmen wie Freenow anders ist. Ja, da hast du eher so eine mittel- bis langfristige Perspektive, halt auch Dinge zu entwickeln. Und das ist natürlich jetzt in meiner Rolle auch so, dass ich als Strategiemanager natürlich auch eher auf mittel- bis langfristige Themen schaue, als auf, sage ich mal, nur sehr kurzfristige. Und insofern ist das auf jeden Fall schon mal ein anderes Arbeiten. Was ich mir aber schon während der HMS-Zeiten oder was mir während der HMS-Zeiten eigentlich klar war, ist, dass es nicht irgendwie den Job gibt, den du dann nach dem Studium anfängst und den du dann irgendwie 40 Jahre machst, bis du quasi in die Rente gehst, ne? Und das ist aber auch etwas, was, sage ich mal, irgendwie so ein bisschen vielleicht meiner eigenen Persönlichkeit geschuldet ist, dass ich einfach dann und wann einfach was Neues sehen will, neue Impulse brauche und was anderes machen möchte. Und insofern, ja, würde ich gar nicht sagen, dass es damals so eine gewisse Vorstellung von der erfolgreichen Karriere gab. Das hat sich einfach so ergeben.
Da sollte man sich auch nicht zu viele Gedanken machen, dass man vielleicht bei der ersten Position nach dem Studium genau das eine finden muss, was man dann...
Total egal. Total egal. Man sollte machen, worauf man Lust hat. Ja? In dem Idealfall findest du ja etwas, worauf du Lust hast. Und ich glaube, dass es heute wahrscheinlich auch noch etwas einfacher ist, als vor 10 Jahren etwas zu finden, worauf man Lust hat. Einfach weil heute, glaube ich, insbesondere was jetzt irgendwie so das Digital-Business angeht, die Digitalwirtschaft angeht, ja eigentlich alles... Ja, einfach sehr breite Anforderungen stellt und man natürlich irgendwie im Zweifel gar nicht so den Spezialistenjob sucht oder sich da reinentwickeln muss, bevor man überhaupt erstmal angefangen hat. Ja? An der HMS bist du ja im Grunde Generalist, wenn du da aufhörst.
Ja.
Und insofern braucht man da auch keine Angst haben, wenn man jetzt, sage ich mal, eine Marketingrolle annimmt als ersten Job, als ersten Fulltime-Job, dass man dann irgendwie die Furcht haben muss, jetzt irgendwie, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob die Marketingkarriere jetzt die ist, die ich überhaupt machen möchte, weil vielleicht kann man da auch so ein bisschen die Angst nehmen, gerade wenn man jetzt sich unter ein Unternehmen wie Freenow anschaut. Ich sehe ja, wie oft Menschen halt auch funktionsübergreifend wechseln, aus Operations in Marketing, aus, was weiß ich, Legal in Finance, aus Finance in Operations hin und her. Ne?
Ja.
Einfach weil grundsätzlich, wenn du als Generalist in so einem Digitalunternehmen arbeitest, einfach schon eigentlich im Grunde alles das mitbringst, was du brauchst. Ja, und dann kannst du dir sozusagen überlegen, wo möchte ich irgendwie meine Skills vertiefen und in welche Richtung möchte ich mich dann vertiefen oder auch nicht. Und man kann immer zwischendurch noch irgendwo switchen. Das ist überhaupt kein Problem.
Okay, Moritz, kommen wir schon zur letzten Frage. Stell dir noch einmal vor, es ist das Jahr 2010, dein Abschlussjahr an der HMS. Du hast gerade dein MBA-Zeugnis bekommen, verlässt die Hamburg Media School und blickst jetzt voller Erwartung in deine berufliche Zukunft. Welchen Rat würdest du dir deinem damaligen Ich aus heutiger Sicht mit auf den Weg geben?
Ich würde dem damaligen Ich raten, noch stärker aufs Bauchgefühl zu hören. Und Dinge noch, ja, intensiver zu hinterfragen. Vielleicht so ein bisschen, die jugendliche Naivität, die man natürlich automatisch hat, in, sag ich mal, positiven Konstruktivismus umzudeuten und zu sagen, okay, auch wenn jetzt irgendwie die Alteingesessenen in Anführungszeichen sagen, das ist jetzt so und das wird so gemacht, einfach noch vehementer gegen anschreien und sagen, nee, das machen wir jetzt aber nicht so.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass ich dich hier besuchen durfte und danke für das tolle Gespräch.
Vielen lieben Dank. Hat mich sehr gefreut. Viel Erfolg weiterhin mit dem Podcast.
Dankeschön. Das war die Folge mit Moritz Burmeister. Falls du noch Fragen, Anregungen, Wünsche, Kritik oder Vorschläge für Gäste hast, schreib uns gerne an unsere E-Mail-Adresse podcast@hamburgmediaschool.com. Bis zum nächsten Mal.